Ja, Paolo Ferrari hier. Die nächste Folge Voll in die Presse steht bereit und beim Netflix gucken bitte das Kloster verlassen.
Voll in die Presse.
Sag mal, du bist echt der Bob Andrews von diesem Podcast hier.
Ja, ich gehe gleich ins Archiv.
Deine unterirdischen kilometerlangen Keller und
ich werde die Folge wieder nachreichen am Anfang der nächsten Folge.
Das kommt davon, weil du auf dem Schrottplatz wohnst.
Ja.
Sag mal, Jonas.
Ja, gut, aber das.
Howdy ho, es ist mal wieder Mittwoch und es ist mal wieder Voll in die Pressezeit. Um genau zu sein, Folge 113 ist in den Startlöchern und das sind wir auch. Wir, das sind...
Hallöchen, hier ist Beef Rogers und bei mir...
Einsatzverbände?
Wieso? Ach, wisst ihr was? Okay, dann mach nochmal.
Nee, mach weiter.
Ich weiß gut.
Also okay. Beef Rogers haben wir schon mal.
Also Beef Rogers, hier ist Beef Rogers und ich habe eine Geschichte dabei, die ist schneller als der Schall.
Nein!
Wahnsinn!
Du Arsch!
Du auch!
Das kann ja nicht der Ernst sein! Diese Sendung ist jetzt schon, das ist die Folge 113, merkt ihr, was die ist? Sie ist jinxed, weil wir haben original, wir sprechen uns vorher nicht ab, wer hier welche Artikel vorträgt. Wir haben beide die Geschichte dabei, die schneller als der Schall ist, aber ich werde jetzt kurzfristig umdisponieren und erstmal an meinen
Geschichten. Die ist so gut, das spricht ja nur für die Geschichte.
Ja.
Ja, mein Name ist Paolo Ferrari, ich habe was über Netflix im Kloster dabei.
Mein Name ist Erwin Rottemann. Ja, und ich bin der Sammer und ich erzähle euch, was eine Spielanalyse im Fußball mit Pornos zu tun hat.
Okay, mein Name ist Ben Cartwright und ich bin anonymer Alkoholiker. Nein, ich bin hier in diesem Podcast und freue mich auch jedes Mal wieder darüber, wenn wir uns gegenseitig überraschen. Ich wollte eigentlich über die Geschichte sprechen, die schneller ist als der Schall und werde jetzt aus aktuellem Anlass darüber sprechen, was Sex und Musik gemeinsam haben.
So. Ist ja auch was mit Schall.
Sozusagen.
Und mit Schallgeschwindigkeit. Who knows?
Yes. Dann haben wir ein bisschen Recherche gemacht. Folge 112 ist gut in den Kasten gelaufen und da haben wir noch gerätselt, sag mal, über irgendwie eine Story aus dem Backlog zu irgendwie aus ganz alten Tagen. Das hat dir irgendwie keine Ruhe gelassen.
Ja, das Stichwort Haarspray vom Prollo in der letzten Folge hatte mich irgendwie daran erinnert, dass mal so ein Auto explodiert ist wegen Haarspray. Es war ein bisschen anders, aber ich habe mich echt nicht ganz falsch erinnert. Folge 2, also überleg mal, was für ein geiles Gedächtnis ich habe. Das war ein Duftspray, was ein Autofahrer verwendet hat. Ist ein paar Minuten danach dann noch gefahren und hat sich eine Zigarette angemacht. Das Auto in die Luft geflogen. Also sogar so harte Explosion, dass die Scheiben rausgeflogen sind. Also er hat es überlebt, das ist die gute Nachricht. Aber krasse Story. Folge 2, wie gesagt.
Hat er eigentlich aufgehört beim Rauchen danach? Oder?
Kann ich jetzt nicht sagen.
Ja, das war irgendwann 2019 oder so. Es muss, wenn das Folge 2 war, war das ganz an den Anfangstagen. Da haben wir noch aus dem Benanza-Bus gesendet.
Ich wollte sagen, da bist du auch.
Ja, 23.12.19 ist der Artikel, in der Tat. Ja. Es gibt sogar ein Beweisfoto. Also das ist jetzt hier tatsächlich hier BBC-Beweisfoto. Ist in England passiert.
Ja.
Wie ihr im Bus sitzt.
Künftig benutze ich lieber Duftbäumchen, hat er danach gesagt.
Nicht, dass ihn der auch noch abfackelt.
Oder ein Dackel dran pinkelt oder so. Gut, ja, jetzt müssen wir irgendwie mit dem Flow hier weitermachen. Ich würde jetzt ganz gerne den Beef eigentlich einladen, heute mal das Entree zu machen. Wir haben jetzt so viel über die Schallgeschwindigkeit aus Island gesprochen.
Ja, ich fange gerne mal an. Also ich habe den Artikel vom Ben abgekupfert. Nee, also tatsächlich auch so Spiegel und das schneller als der Schall, das ist jetzt erstmal nichts völlig Ungewöhnliches, dem Grunde nach für das ein oder andere Flugzeug zum Beispiel. Hier soll es ein Bus in Island gewesen sein, der einen Monat lang schneller als der Schall gefahren wäre. Und dabei, also Hintergrund ist, dass in Island seit kurzem, also genau genommen seit Jahresbeginn 2026, eine Maut für alle Fahrzeuge eingeführt wurde. Und in diesem Zusammenhang, die Maut ist so organisiert, dass im Prinzip nach gefahrenen Kilometern abgerechnet wird. Das heißt, die, die viel fahren oder die Straßen eben viel belasten, die zahlen mehr als die, die wenig fahren. Und das sind keine Pauschalbeträge oder sonst irgendwas, sondern tatsächlich, und das ist tatsächlich wohl auch ein bisschen knifflig, das technisch umzusetzen und auch sauber zu erheben. Also die Niederländer haben das wohl auch schon mal probiert, haben es aber dann wieder sein lassen. Aber die Isländer sind da jetzt am Start. Und ja, da hat dann jetzt, ist es ein bisschen knifflig, weil ich muss dann mehrere isländische Begriffe jetzt sagen. Also der Busfahrer Hülnur Braggason aus Egilsstadir im Osten von Island hat gestaunt, als er die erste Rechnung zur Maut bekam. Weil die insgesamt sei er in dem Monat Januar 999.691 Kilometer gefahren in Island mit seinem Bus. Und das ist insofern ein bisschen schwierig. Ich weiß jetzt nicht, wer von den Hörerinnen und Hörern schon mal in Island war, aber das, also die isländischen Straßen sind jetzt keine richtigen Dauerautobahnen, wo man da wirklich Gas geben kann. Und selbst wenn, also das ist eine Strecke von die 999.691 Kilometer. Das sind etwa 25 Mal um den Globus. Und wenn er das im Januar hätte fahren sollen mit einem Bus, hätte er im Durchschnitt, also nonstop ohne Unterbrechungen in allen 31 Tagen, insgesamt mit 1.343 km/h. das umsetzen müssen, um diese Strecke zu erfahren. Das ist ja mit Bussen generell schwierig, aber ich glaube, in Island nochmal zusätzlich ein wenig erschwert aufgrund der fehlenden Autobahn. Also das ist insofern ein bisschen knifflig und das läuft jetzt in Island, geht das schon auch durch die Presse und es wird halt auch diskutiert und ganz offensichtlich funktioniert die Maut noch nicht. Das ist halt das Grundproblem dabei oder die Grundkonsequenz, die daraus gezogen wird. Ich finde es tatsächlich eine sehr witzige Geschichte, zumal dass das eben auch so durchgerutscht ist. Also wenn solche Zahlen irgendwie erhoben werden und dieser Schrieb rausgeht, erscheint jetzt offensichtlich gar keine Kontrolle mehr oder gar keine Prüfung mehr stattzufinden, ist ja schon erstaunlich. Also muss man jetzt kein Mathefuchs sein, um drauf zu kommen, dass das möglicherweise eine schwierige Zahl ist, mit einem Bus zu erfahren. Aber sei es drum.
Was kosten eine Million Kilometer?
Also für den Busfahrer wäre der Preis gewesen, steht auch hier drin, der muss
fast
140.000 Euro umgerechnet, genau.
Es sind 20 Millionen Kronen.
Ja, 20 isländische Kronen, sehr gut, genau.
Ja, was ich auch ganz witzig fand, und ich das noch ergänzen darf, bitte. Dieser Bus, so ganz aus dem Nichts kommt das ja auch nicht, weil auf dem Tacho von dem Bus standen immerhin schon beachtliche 440.000 Kilometer drauf. Also das ist ja auch für so einen Bus auf Island, wie Beef gerade schön herausgearbeitet hat, gar nicht so leicht. Da muss er ganz schön oft vom Osten in den Westen rüber gemacht haben. Ja. Oder also ich war tatsächlich einmal auf Island. Ich habe nicht diese schöne Rundreise gemacht, aber so wahnsinnig ausufernde Streckennetze haben die da in der Tat nicht. Also ich glaube, vom Flughafen in die Stadt nach Reykjavik sind so 30, 40 Kilometer. Und so, und vermutlich
ja,
ist das so irgendwie so eine Strecke, die der typischerweise fährt. Also wenn das jetzt ein Busfahrer, keine Ahnung, ne, wo der sonst noch rumgefahren, aber 440.000 ist auch nicht schlecht.
Ja, wobei jetzt, also es geht nicht daraus hervor, ob er den Bus zum Beispiel auch gebraucht gekauft hat oder sowas. Ja, das könnte ja sein. Das kann ich jetzt so einschätzen. Muss man, ja. Aber wie gesagt, also ich finde, also finde es halt kurios, als dass, also nicht kurios, dass diese Maut nicht funktioniert, sondern eher auch, dass das so völlig ohne Prüfung, also gerade am Anfang, also wenn die seit 1. Januar am Start ist, denke ich, könnte ich mir vorstellen, könnte man sowas ja nochmal genauer prüfen, weil man natürlich davon ausgeht, dass das nicht sofort aus dem Stand funktioniert. Also ansonsten schöne Geschichte. Ich weiß nicht, wie ihr das seht oder wie ihr so sonst im Bus fahrt, mit welchen Geschwindigkeiten.
Ja, so wie der Bus auch. Na, sonst würde ich ja
rausfallen.
Nee, aber tatsächlich Trägheitsgesetz.
Also ich muss sagen, da hat er wahrscheinlich noch Glück gehabt, dass es so eine absurde Zahl war. Ja. Ja, wenn es jetzt irgendwie, sagen wir mal, so 20.000 Kilometer gewesen wären, wäre er wahrscheinlich auch nicht ganz günstig geworden.
Ja.
Aber schwerer nachzuweisen.
Ja, nee, das stimmt wohl. Das ist ein guter Punkt.
Gut, meine könnte wahrscheinlich, ich weiß nicht, also es gibt eben, das ist ja das Grundproblem der Maut, beziehungsweise der Konstruktion der Maut, dass man eben diese Kilometer entweder schätzt oder aber über die Nachweise, aber das ist dann mit Nachweis natürlich dann kompliziert, müsste dann quasi jeder am Anfang und Ende eines Monats dann quasi ein Tacho fotografieren und das dann einschicken und das müsste dann aber auch geprüft werden und so weiter und so fort. Schon ein bisschen mühsam.
Leider vertut sich mein Arbeitgeber nie beim Aufrunden meines Gehalts, wenn er überweist.
Ja, aber würdest du das denn gerne haben? Also mal ganz im Ernst, also das haben wir auch immer wieder mal, wenn so eine Geschichte da ist mit irgendwelchen Konto- oder Überweisungsversehen. Wenn dir jetzt einer eine Million überweist, das kannst du doch gar nicht guten Gewissens irgendwie ausgeben. Da wirst du doch jederzeit damit rechnen, ja, irgendwann fällt dir das schon auf. Ja,
du musst halt sehr schnell eine sehr grundlegende Entscheidung treffen.
Eine sehr grundlegende
Entscheidung. Ja, das stimmt. Und dazu kann ich jetzt, habe ich leider nicht mit die Story, aber dazu kann ich zum Besten geben, genau das ist letztens passiert, allerdings mit Bitcoins. Und zwar wurden da versehentlich, also Leuten, die da irgendwie Bitcoin-Konten bei weiß der Teufel wem hatten,
Du kannst es ein bisschen abkürzen. Ich habe die Story tatsächlich dabei, aber heute ist der Tag, wo meine Storys gespoilert werden.
Aber da ist ja genau das, was der Prollo gesagt hat, passiert. Die haben es nämlich ganz schnell mal eben verkauft. Und da ist, glaube ich, das mit der Rückverfolgung einfach nicht so easy insofern.
Ja, wobei, jetzt können wir sie ja auch zu Ende besprechen. Also in der Geschichte war das so, dass das Geld gar nicht durchgelaufen ist. Also die haben es ja dann schon gestoppt. Also auf den, in den
Bitcoin-Wallets. Aber ein paar waren, glaube ich, fix.
Ja, aber die haben, also das ist tatsächlich wohl nichts verloren gegangen an Bitcoin. Aber es hat zu Turbulenzen, wo war das, in Thailand oder irgendwo, oder in Südkorea, hat zu ernsthaften Turbulenzen auf dieser Bitcoin-Börse geführt, weil das halt ein irrsinniger Betrag war.
Ja, aber das ist doch so ein alter Börsenspruch, das Geld ist nicht weg, es hat nur wer anders.
Richtig,
ja. Ja, aber es stimmt.
Ja.
Ja, Mensch. Haben wir mal eben Ben aus der Sendung genommen. Ich möchte
noch meine letzte Geschichte.
Vielleicht habe ich die auch schon.
Oh Mann, ey. Ja, ich kann ja gerne, du hast dann ein bisschen Zeit noch, dir neue Geschichten durchzulesen. Ich kann gerne die Sache aufklären, was Spielanalysen im Fußball mit Pornos zu tun haben. Ich nehme nur gerade eine andere Brille. Mm. Aber das ist auch ganz... ganz cool.
Warum hast du jetzt diese VR-Brille auf?
Und zwar ist das eine Story, die in einem Podcast erzählt wurde, die schon in der Saison 2010, 2011 passiert ist. Und zwar der spanische Trainer Fuchs, so heißt es hier im Express, Juan Ignacio Martinez, so 61 Jahre alt. Der hat einen spanischen Zweitligisten trainiert und zwar heißt der FC, habe ich eigentlich noch nie von gehört, FC Cartagena oder so ähnlich. Und hat dann mit den Jungs, wie das so ist, zweite Liga ist ja schon recht hoch, ne? Da werden auch dann Videoanalysen gemacht, also Spielanalysen. Und der hat aber wohl irgendwie eine Truppe gehabt, die nicht so richtig, wie soll man sagen, die haben nicht so richtig geil mitgezogen, die waren nicht so richtig geil konzentriert bei der Sache und da hat er sich was ausgedacht und das hat ein ehemaliger Spieler jetzt, wie gesagt, in dem Podcast erzählt, das war 2010, der hat in die Videoanalyse, hat der alle paar Minuten für ein paar Sekunden Pornosequenzen eingebaut. Also, weiß nicht, 3-4 Minuten Fußball und dann 3-4 Sekunden eine Pornosequenz.
Und 3-4 Sekunden oder 3-4 Frames?
3-4 Sekunden.
Also richtig, also das ist ja schon eine richtige Zeitspanne.
Das ist eine richtige Zeitspanne, ja. Aber es hat wohl einfach das Ziel, was er sich gesetzt hatte, erreicht, dass die Aufmerksamkeitsspanne seiner Spieler verdammt erhöht wurde.
Er wollte sie bei der Stange halten, ne?
Also. Ja, ja. Oh ja, genau. Also Die waren wohl sonst eher gelangweilt und dann eben nicht. Und das ist also offensichtlich ein probates Mittel, um die Jungs ja so ein bisschen wach zu halten.
Das ist interessant, weil ich habe sowas im Zusammenhang schon mal gesehen, dass man da so, ne, so typischerweise, keine Ahnung, so ein Bild hat oder eine Sekunde Film, 24 Frames waren das früher klassisch.
Ich glaube, bei Fernsehen oder so ist es, glaube ich, 25.
Aber
ich
oder 25, nicht, ja. Also in dem Spektrum. Und dann hat man immer so so als Werbeinstrument ein Frame durch eine Cola-Flasche oder sowas ersetzt. Und das haben die Leute gar nicht wahrgenommen, weil das so kurz ist. Aber irgendwie hatten sie dann Bock auf Cola, weil das Unterbewusstsein das dann doch irgendwie wahrnimmt.
Also der Spieler jedenfalls wird hier zitiert: Wir standen da wie die Erdmännchen. Ja, also.
Aber war trotzdem nur zweite Liga in Spanien.
War zweite Liga, aber der Trainer ist danach zum Erstligatrainer in den Jahren danach aufgestiegen in Spanien. Also durchaus ein erfolgreicher Coach. Und ja, ist das jetzt nur eine Spinnerei oder ist das irgendwie kreativ, clever?
Das ist auch eigentlich das Konzept der ganzen Privatfernsehsender, dass du Werbung zeigst und die ab und zu mit Spielfilmen unterbrichst.
So kann man das auch sehen, ja.
Also, ja, kann das nicht so einschätzen. Also ich hätte jetzt gedacht, also Profifußball, dass die Leute dann quasi jetzt nicht mit solchen Mitteln dann noch, entweder hat er die Spieler nicht mehr erreicht, um jetzt mal ein bisschen Klischeesprech reinzubauen, oder aber er hatte die Kabine verloren. Who knows?
Nee, ich... Ja, also ich persönlich muss sagen, ich stelle mir eher das Gegenteil vor, dass das, also... eben das Ziel gerade nicht erreicht, sondern eher ablenkt. Also, weiß nicht.
Ja, ich glaube, das macht ja, also das hätte das ja vielleicht nicht jetzt dauerhaft gemacht, vermute ich mal, sondern einfach mal, um das, um die Aufmerksamkeit dahin zu lenken. Und ich finde sowas eigentlich immer ganz clever, wenn man so ein bisschen schaut, okay, ich habe jetzt hier diese jungen Männer sitzen, die finden das stinke langweilig, was ich hier mache. Was machen die wahrscheinlich, wenn sie nachher auf dem Hotelzimmer sitzen? Und vielleicht hattet ihr auch ein paar Insights und dann schneidet er da irgendwie aus den Lieblingsfilmen ein paar Szenen rein und schon ist die Aufmerksamkeit da. Zumindest als Gesprächsthema. Das ist ja einfach nur ein Mittel zum Zweck. Das nutzt sich auch ab, wenn er das jetzt bei jedem Mal machen würde. Aber ich finde sowas immer ziemlich kreativ.
Ja, der ehemalige Spieler fand es eine gute Idee, sagt er hier.
Ja.
Ja, man mag halt nicht einzuschätzen, ob das nicht doch dann. Also ob das die Themen auf die falschen, also dass die Aufmerksamkeit dann wieder weg ist halt von den eigentlichen Themen. Also er will ja offensichtlich irgendwelche taktischen oder sonstige Maßgaben da irgendwie vermitteln und die Leute nicht über irgendwelche Pornos oder Pornosequenzen diskutieren lassen. Das ist halt, ich weiß jetzt nicht, ob das, aber bin weder Fußballtrainer noch sonst irgendwie da unterwegs.
Und wenn es nur die Stimmung hebt in der Kabine, dass man so ein Trocken, wahrscheinlich hat keiner Bock gehabt auf diesen Teil des Trainings, in Anführungsstrichen.
Steigt nicht nur die Stimmung.
Ja. Beef, jetzt bist du aber in Hochform.
Ja, also da hatten wir doch auch gerade drüber gesprochen, da gibt es auch die diversen Sprüche. Es ist immer super, den Olli hinten drin zu haben. Also
ja, den müsste ich jetzt hier von Stefan Kraus, nee, wie heißt er, nicht Stefan Kraus, Stefan... Stefan Kunz.
Ich kenne die beiden nicht.
Wir brauchen gar keinen Alkohol für gute Stimmung.
Käsekuchen tut's auch. Ja.
Okay, ich muss mal ganz kurz mich wieder runterholen, Beef. Ich wollte die Geschichte vom Sommer nur kurz mit ein paar Fakten garnieren. Die Geschichte davor, die er mir gespoilert hat. Also es war in Südkorea tatsächlich eine Kryptowährungsbörse namens BitHump. Und die haben eine Werbeaktion gemacht und wollten an ihre Kunden 2000 koreanische Won verschenken für irgendwas, was die wahrscheinlich, wenn die sich angemeldet haben, für irgendwas. Das sind 1,40 Dollar. Tatsächlich verschenkt haben sie aber 2000 Bitcoin.
Ups.
Hoppla. Insgesamt 620.000 Bitcoin im Wert von rund 44 Milliarden Dollar ging dann raus tatsächlich. Insofern, wir haben beide recht, die gingen auch wirklich in die Wallets, allerdings in die sogenannten Hot Wallets, also die bei der Börse selber halten. Die haben es dann rechtzeitig gemerkt und haben haben das gestoppt, weil so ganz findige, auch der Prollo hat gesagt, man muss dann schnell eine Entscheidung treffen. Und die, die das machen wollten, die wollten das dann natürlich ratzfatz auf ihr Cold Wallet übertragen, also das vom Netz abgekoppelte Wallet. Das sei angeblich nicht gelungen. Aber in dem Moment, wo das gelungen wäre, jetzt hätten die nichts mehr machen können, ne? Da kannst du nichts mehr zurückbuchen. Die haben es aber wohl größtenteils zumindest, hier steht 99,7% hätten sie sich zurückgeholt. Innerhalb von 35 Minuten oder so. Aber die ganze Börse ist halt komplett ausgetitscht, weil das schon ein ziemlich großes Volumen ist.
Allerdings.
Also einmal ein bisschen in der Währung vergriffen und schon Riesenschaden.
Ja. Nicht schlecht.
So, und jetzt du.
Also, die Überleitung wäre jetzt eben gewesen.
Ja.
Nämlich direkt rüber geglitten ins Kloster. Da ist es nämlich auch so eine Sache. Was gucken die Mönche und was machen die in ihrer, das heißt ja dann nicht Kabine, sondern wie auch immer das heißt, wo der Mönch so sitzt, zwischen Gebet und Abendmesse. In der Toskana hat nämlich Vater Matteo Ferrari, auch ein guter Freund von mir,
Verwandtschaft.
Der hat sich ein bisschen dran gestört. Also der hat da wohl ein relativ kleines Kloster mit so ein paar Plätzen oder wie man das nennt. Und was ihn so ein bisschen genervt hat, dass die Leute da Einkehr finden sollen und ja in sich gehen, dann gucken die aber hauptsächlich Netflix. Und das fand er nicht gut. Und jedenfalls hat er sich ein bisschen ausgelassen auf hat auch auf Instagram und TikTok ein bisschen was veröffentlicht, dass das wirklich also für das Mönchs- und religiöse Leben eine Herausforderung ist. Ja, wir können nicht negieren, dass es diese Herausforderung gibt, schreibt er, ohne da jetzt eine Lösung zu haben. Aber er hat jedenfalls dazu aufgerufen, dass man doch wirklich, hier wird das Zitat genannt, ja, dass seine cinephilen Abhängigkeiten ein bisschen zurückschraubt und dass die Mönche halt ja anstatt der Suche nach Gott nachzugehen, einfach Filmexperten bekommen werden. Ja, wer kennt das nicht? Und auch hier, wie immer am Ende von solchen Artikeln, der ist aus dem Guardian übrigens, noch relativ frisch von Mitte Februar, wird nochmal beiläufig erwähnt, dass auch 22 schon der damalige Papst Franziskus in so einem, wie nennt sich das, Priesterseminar jedenfalls vor so entsprechenden Leuten vor Social Media generell gewarnt hat. Ja, man solle das doch bitte nutzen, um warum auch immer. Ja, jedenfalls, er zeigt jetzt nicht mehr mit dem Finger, aber es ist halt auch mit Pornos und so. Ich weiß nicht, was er auf Instagram macht, dass er da irgendwie Pornos sieht. Aber der Papst ist ja jetzt vielleicht auch nicht so derjenige oder der Experte. Jedenfalls hat er das in einen Topf geworfen. Aber das ist halt ein Problem. Die Leute sitzen da in ihrer zurückgezogenen Kaschemme und müssen sich mit irgendwas beschäftigen.
Ja, aber das Selbstreferenzielle ist dir entgangen. Ist es euch auch entgangen? Wir hatten doch schon mal eine Story, ich glaube, das war Südamerika und das war dann irgendwie Internet in irgendeinem Kloster und dann waren das auch die einschlägigen Seiten, die da geguckt wurden und da hat der Papst auch, glaube ich, gemeckert.
Ich weiß sowas gar nicht mehr. Sag mal, du bist echt der Bob Andrews von diesem Podcast hier.
Ja, ich gehe gleich ins Archiv.
Deine unterirdischen kilometerlangen Keller und
ich werde die Folge wieder nachreichen am Anfang der nächsten Folge.
Das kommt davon, weil du auf dem Schrottplatz wohnst.
Ja. Sag mal, Jonas.
Ja. Ja gut, aber was machen wir da, ne?
Ja gut, aber was bleibt den Jungs denn übrig? Also, ich meine, das ist ja doch harmlos, wenn der jetzt Netflix schaut und dort dann offensichtlich nur cineastisch, ich meine, kann ja auch Konklave gucken oder so. Immerhin Oscar-prämiert. Ja. Also, es ist ja jetzt nicht alles schlecht, was da läuft.
Ja.
Also, ich kann das schon verstehen, dass sie vielleicht ein Problem haben mit ihrem Glauben, wenn die sich da rund um die Uhr irgendwie Pornoseiten reinziehen. Also, könnte ich mir vorstellen, dass das eher ein Problem für die Kurie ist als andere Sachen, aber in der Tat ist ja wahrscheinlich das Kloster dafür erfunden worden, um dort zu sich selbst zu gelangen und so weiter und zum Herrn zu finden und diese Dinge. Ich bin da ja in dem Club auch nicht so drin. Aber aus der Perspektive kann man verstehen, dass jegliche Form von Ablenkung, vielleicht vor 100 Jahren die Bücher, dass sie dann in Bücher ihre Nase gesteckt haben und sich in irgendwelche Abenteuergeschichten haben abgleiten lassen, weil du gerade beim Gleiten warst. Ja, das ist alles Ablenkung, die so vielleicht nicht gewünscht ist.
Aber ja, dann vielleicht doch lieber Netflix. Ein guter Kompromiss.
Ich kann, was ich ja nicht so einschätzen kann, weil ich tatsächlich auch das nicht kenne und auch selbst jetzt noch nicht in irgendwie so eine einwöchige Klausur, also Mönchsklausur im Urlaub oder so mal gemacht habe, um was denn so der gemeine Mönch denn noch macht, außer wenn er jetzt so seinen Tagesrhythmus hat. Und also meine aktuellsten Informationen sind eher so aus der Name der Rose und das ist jetzt auch schon ein bisschen her irgendwie, nicht nur der Film oder das Buch, sondern tatsächlich auch, wo die Handlung dann spielt. Also da ich, keine Ahnung, weiß da einer von euch was, wie das aktuell ist? Also wenn ich als Mönch irgendwie in irgendeinem Kloster lebe, da habe ich natürlich meine Aufgaben, die werden wahrscheinlich im Kloster selbst sein, dann von Gärtnern bis sonst was und gegebenenfalls auch dann Schulung, Weiterbildung oder sonst irgendwie Kontakt zur Außenwelt, was auch immer. Aber ja, auch da hat der Tag ja 24 Stunden.
Und wenn du ein Schweigegelübde abgelegt hast, kannst du jedenfalls keinen Podcast machen.
Das ist so. Also ich habe ja tatsächlich in einem Kloster, in einem ehemaligen, einen Zivildienst absolviert und da wohnten auch noch drei Mönche und jede Menge Schwestern, also so Charity Sisters aus Indien. Und ich weiß jetzt nicht, wie die genau ihre Freizeit verbracht haben, aber sie hatten definitiv Freizeit. Also das kann ich sagen. Die haben da so alle ihre Aufgaben gehabt und so wie wir Zivis auch, wir waren noch mehrere Zivis und wir haben da halt gemeinsam diese Institution da geschmissen. Das war so ein Bildungszentrum für Studenten, Studentinnen, ausländische Studentinnen. Und da gab es auch ein paar weltliche Angestellte, zu denen gehörten dann auch die Zivis. Und die hatten ihren eigenen Bereich, natürlich die Schwestern von den Brüdern, drei Brüder waren das, getrennt. Aber die hatten definitiv auch Tagesfreizeit.
Und so war kein Internet damals.
Damals gab es da kein Internet, aber vielleicht auch schon ein bisschen Fantasie.
Ja, oder DVD oder was auch immer. Ne? Also ich meine, wie gesagt, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Also wenn da einfach eine Tagesfreizeit ist und die jetzt auch erstmal jedem quasi anheimgestellt ist, was er da tut, dann why not with Netflix? Also
ich finde das immer faszinierend, wie man auch zu so einem Artikel kommt. Das ist jetzt, da wird jetzt irgend so ein Mönch aus sonst woher zitiert, in einem britischen Medium. Weiß ich nicht, ob da die Autorin in dem Fall vielleicht einfach im Urlaub war und mit dem geplaudert hat. Ja? Mhm. Oder wie so ein Beitrag zustande kommt. Der ist ja wahrscheinlich nicht der Einzige, der darauf gekommen ist, dass die Leute Netflix gucken.
Naja.
Ja, aber tja, so sind dann auch wir darauf aufmerksam geworden.
Und damit jetzt die ganze Welt, wenn wir es hinaustragen in selbige.
Ja, dann bitte ich darum, das ab jetzt einzustellen.
Darf ich euch mal ganz kurz was fragen? Wir sind zwar kein Reisepodcast, aber wir sind ja alle Leute, die auch gerne mal reisen. Wart ihr schon mal in Tasmanien
eigentlich? Beim tasmanischen Teufel?
Ja, zum Beispiel.
Nee, ich auch nicht.
Würdet ihr gerne mal nach Tasmanien fahren?
Auf jeden Fall.
Also wenn ihr da hinfahrt, dann ist ein ziemlich in den letzten Jahren ziemlich beliebter Spot gewesen, die Wellsboro Hot Springs. Ein friedlicher Rückzugsort in einem Wald im Nordosten von Tasmanien. Sind jede Menge Leute hingefahren, weil das in einem Reiseblog sehr schön bebildert und angeteasert wurde. Das einzig Blöde daran ist, dass es diese Quellen gar nicht gibt. Da hat sich die KI, die ich ja sehr schätze, von Tasmania Tours, einem Reiseveranstalter, einfach eine Halluzination erlaubt, die dann ungeprüft in den Reiseblock dieses Reiseanbieters gerutscht ist, weil der Typ, das ist wohl ein sehr kleiner Reiseanbieter, der hat zu dem Zeitpunkt, war der selber im Ausland, Scott Hennessy, und konnte das dann nicht weiter prüfen, beziehungsweise Scott Hennessy ist der Typ, der den Reiseblock für Tasmania Tours betreibt. Und dann sind da halt die ganze Zeit die Leute in Wellsboro, das gibt's wohl wirklich, in die Hotels gereist. Und gesagt, wo sind denn hier die Hot Springs? Und die wussten von überhaupt gar nichts. Ne? So diese Internet-Sensation, das ist ja leider so, da fluche ich ja hier auch immer drüber. Kaum ist irgendwo was schön, wird das dann in den ganzen Blogs und Social Medias gehypt und dann fahren die Leute dahin. Deswegen hat mich das hier ehrlich gesagt ein bisschen gefreut,
genau,
dass sie dann da irgendwo nach Tasmanien fahren und irgendwelche Springs suchen, wo sie dann halt auch nur Bilder von Candies ja nicht gibt.
Genau, ich fand es eigentlich auch jetzt ganz gut, weil vor allem Tasmanien ist ja von den meisten Gegenden auf diesem Planeten auch nicht so einfach zu erreichen. Mhm. Also da haben die Instagrammer und wer auch immer ordentlich Kilometer umsonst gemacht. Mhm. Nicht sehr nachhaltig zugegeben, aber vielleicht sehr lehrreich.
Ja.
Ja, vielleicht hat die Gegend ja was anderes zu bieten. Ich finde es halt auch,
stimmt.
Ja, aber ich finde es jetzt auch gerade von dem Reiseanbieter natürlich ein bisschen, schwierig. Also gerade wenn es so ein kleinerer ist, dann, gerade da würde ich ja eher erwarten, dass dann eher das, ja, eben nicht KI-generierter Quark ist, der da irgendwie angerührt wird. Und das finde ich so ein bisschen bitter, wenn das jetzt bei irgendeinem TUI oder sonst irgendeinem Anbieter dann mal dazwischen rutscht. Okay, das, weiß ich nicht, fand ich jetzt ein bisschen, aber.
Ja, die haben halt hier gesagt, das kann man schon ein bisschen verstehen. Wir sind halt bemüht, mit den großen Schritt zu halten, dass sie uns nicht alles abgraben über ihre Möglichkeiten. Hat dann halt ein bisschen, ja, zu nachlässig da kontrolliert, was er von seinem Drittanbieter bekommen hat. Und witzig finde ich auch, hier wird eine Hotel Angestellte oder Besitzerin sogar zitiert, die sagte, am Anfang waren es nur ein paar Anrufe, sagt Probert, das ist diese Dame, doch dann tauchten die Leute plötzlich in Scharen auf. mindestens 2 bis 3 Personen kamen im Hotel vorbei und suchten nach den Quellen pro Tag. Wir sind an einem sehr abgelegenen Ort, deshalb war das sehr seltsam. Also die macht da irgendwo ihr Ding.
Vielleicht
und hat jetzt aber ausgelobt, das könnte für euch wieder interessant sein, wenn ihr die Hot Springs findet, gibt's ein Bier auf mich.
Ein Bier. Okay. Ich hätte gedacht, der Typ hätte sich doch irgendwo so einen Whirlpool vergraben können und dann da richtig Asche mitmachen.
Mhm. Ja. Na, das stimmt.
Gute Idee.
Ja.
Schade.
Ich hätte auch noch was, geht in eine ganz andere Richtung. Ist aus dem, überraschenderweise aus dem Spiegel. Irgendwie habe ich letzten Folgen irgendwie immer nur aus dem Spiegel, keine Ahnung. Irland, das ist die Überschrift. Ich gehe mal direkt rein. Irland zahlt Künstlerinnen und Künstlern 325 Euro pro Woche Grundeinkommen. Also sprich, der Staat.
Pro Woche.
Pro Woche. 325 Euro pro Woche. Genau, das sind, also das ist ein dauerhaftes Grundeinkommensmodell für den Kulturbetrieb oder Kulturbereich. Und der Staat sagt das 2000 Kreativschaffenden zu, diese 325 Euro pro Woche. Das wird dann jeweils für 3 Jahre ausgelobt und dann kommen die nächsten Künstler dran, also die dann auch wieder sich bewerben können. Und die Künstlerinnen und Künstler, die sich da bewerben und die dann auch genommen werden, die sind dann für den nächsten 3-Jahres-Zyklus dann erstmal gesperrt. Danach können sie sich aber wieder bewerben quasi. Und das wird zufällig ausgewählt. Also das wird da jetzt kein großer Unterschied gemacht, dass jetzt da, also wie die Ablauf dann ist oder wer, dass es bestimmte Kunstformen sind und bestimmte nicht. Es war dann auch es gab so ein Pilotprogramm und das wird jetzt auch verstetigt quasi. Also das, es sind bei den letzten 2000 Plätzen im Pilotprogramm haben sich ungefähr 8000 Personen beworben. Also es ist auf jeden Fall eine deutliche Nachfrage da. Und die Grundidee ist dahinter, dass man einfach sagt, also Kultur und Kulturschaffende ist so wichtig, dass wir das insofern unterstützen und vor allen Dingen auch den durch diese mindestens mal 3 Jahre auch dann einfach so eine, ja, dieses dauernde am diese Existenzangst so ein bisschen zu nehmen quasi. Das ist jetzt ja auch, also 325 Euro pro Woche ist jetzt ja auch kein unfassbares Geld im Monat, aber es ist auf jeden Fall einfach, kommst du dann auf jeden Fall durch und brauchst dir erstmal keine dramatischen Gedanken um Essen und Trinken zu machen, so nach dem Motto. Und es soll einfach Stabilität bieten für die jeweiligen Künstlerinnen und oder Kunstschaffenden und ihnen auch mehr Zeit geben, um sich dann ihrer jeweiligen Kunst zu widmen.
Nicht schlecht. Aber gibt es irgendwie Kriterien, was man können sollte als Künstler? Also Trinksport ist ja wahrscheinlich.
Nee, nee, es ist schon, also sie haben jetzt
die. Also, sich schon an, ja.
Ja, ja, genau. Also du musst, ich nehme an, du wirst dann so eine Grundabfrage durchlaufen quasi, wo dann einfach die Kunst, die du dann auch machst, oder der künstlerische Bereich abgefragt wird, etc. Aber so sind erstmal keine prinzipiellen Begrenzungen hier genannt worden, in Anführungsstrichen. So, es gab schon mal ähnlich, wohl was in San Francisco und New York, auch schon ähnliche Modellversuche, aber wie gesagt, das in Irland ist jetzt einfach dauerhaft. Also das soll auch weitergeführt werden. Finde ich ehrlich gesagt eine ziemlich gute Idee.
Aber da sind wir doch wieder bei diesem Grundthema, was ist Kunst? Also was reicht denn dafür aus, sich Künstler nennen zu dürfen in dem Kontext? Sind die irgendwo registriert oder?
Na gut, wahrscheinlich ist das Berufsfeld, dass du, was weiß ich, Maler bist oder was weiß ich, Bildhauer, keine Ahnung, Kunstschaffender.
Ja, musst du erfolgreicher Künstler sein, sonst.
Ja gut,
Pollo, da haben wir gehört, der kackt in,
also für
in irgendwelche
Parkhäuser.
Parkhäuser, ja. Und dann ist das Kunst.
Steckst ein Fähnchen rein, dann.
Ja, ja, aber es ist eine berechtigte Frage. Es ist ja nicht zwangsläufig sozusagen, als wird er nicht zwangsläufig als Beruf ausgeübt. Reicht es, dass du irgendwie dein Zuhause einen Raum hast, wo du ein bisschen rumpinselst und wenn du arbeitslos gehst, dann machst du ein Foto davon, schickst das an den Staat und sagst, ich hätte gerne das Grundeinkommen.
Steht jetzt hier nicht drin, aber ich sag mal, vielleicht musst du auch eine gewisse Nachweis deiner Tätigkeiten dann bringen oder musst ein gewisses, was weiß ich, schon irgendwie mal 3 Bilder gemalt haben oder sonst irgendwie, keine Ahnung, dass du zumindest mal irgendwie schon als Künstler oder Künstlerin aktiv warst. Aber ja, ich finde, das ist jetzt irgendwie ein bisschen
Kommst du mit den Bildern aus dem Kindergarten?
Ich finde, das ist die falsche Frage oder falsche Herangehensweise. Also da, ich finde das schon spannend. Also ich meine, es ist ja eher die Frage, wie schätze ich Kunst wert? Und wenn jetzt von mir aus 5% da à la Prollo irgendwie da selbstgemachte Kunst im Parkhaus irgendwie verscherbeln, wird ja trotzdem 95%, die es ernsthaft meinen, immer noch geholfen. Also dadurch mache ich das Projekt ja nicht schlecht irgendwie oder dadurch wird das Projekt ja nicht per se falsch, wenn es irgendwie Einzelne gibt, die das System ausnutzen. Aber ich finde, die Idee dahinter, das hatten wir auch schon mal in der Vergangenheit im Rahmen von Corona, beziehungsweise Post-Corona, dann auch die Diskussion, dass Kunst ja eigentlich relativ wenig wertgeschätzt wird, obwohl es ja wirklich ein ganz wesentlicher sozialer Kit ist in Gesellschaften.
Ja, es wird halt vor allem auch schlecht bezahlt. Ja, also hinterher, wenn du natürlich mit irgendwas erfolgreich bist, was ja bei weitem nicht alle betrifft, dann heißt es hier, wieso soll ich dem, der verdient ja schon Millionen, aber bis es soweit ist und ob es überhaupt jemals soweit kommt, ja, das weiß ja keiner. Und
ist ja eh nur die mit von Kunst, also so in dem Millionenbereich leben, das ist ja eh nur, wenn überhaupt eine Promille von
ja, das sind halt die man so im Alltag am ehesten wahrnimmt.
Ja, also aber es sind 3 Jahre nur, ja?
3 Jahre und dann musst du, für 3 Jahre bist du erstmal raus und dann beim nächsten, dein darauf folgenden 3-Jahres-Programm kannst du dich wieder bewerben. Also du bist da nicht für immer und ewig gesperrt, sondern du wirst dann 3 Jahre. Wie gesagt, es geht gar nicht drum, dass man jetzt alle Künstler dann ein Leben lang durchschleppt oder sowas, sondern es geht drum, dass man ihnen einfach mal 3 Jahre lang die Möglichkeit gibt, sich mehr auf ihre Kunst zu fokussieren und sich damit da was zu arbeiten und sich nicht dauernd um die Existenz kümmern zu müssen quasi, dass du nur so nebenberuflich mal so eben abends irgendwie ein bisschen malst, bildhauerst, was auch immer.
Und nachweisen, dass sie in der Zeit auch was geschafft haben, müssen sie nicht.
Stand jetzt nicht hier drin, aber ist ja.
Ja, lass mal vielleicht meine eigenen kritischen Gedanken außen vor. Ich finde es also wirklich eine sehr positive Sache. Ich kenne auch mindestens eine Künstlerin, eine wirklich langjährige Freundin von mir aus Kindheitstagen, die eigentlich malt und auch nur malen möchte, aber die kann halt davon nicht leben. Ne? Und die hat dann immer wieder so Phasen, wo sie sehr viel arbeiten muss und das ist schon so ein Showstopper. Das kennen wir ja von uns selber, auch wenn wir uns jetzt hier nicht direkt Künstler nennen würden vielleicht, aber wenn man kreativ sein möchte, also ich habe ja auch eine große kreative Lust an vielen Dingen und tatsächlich abends um 20 Uhr, wenn du den Job in den Knochen und das Kind im Bett hast, dann ist die Kreativität reicht dann nur noch für Netflix.
Genau, und was ja dann, ich finde schön, dass du das sagst, weil ich hätte jetzt sonst selber übergeleitet, aber dann machst du das. Also das finde ich ganz spannend und das steht nämlich in dem Artikel auch drin. Da haben wir eben noch gar nicht in der Diskussion in die Richtung gedacht, aber die haben natürlich auch bei der, die habe ich eben gesagt, die haben einen Piloten gehabt vorher auch da, einen Dreijährigen, und haben den natürlich auch begleitet wissenschaftlich und haben da tatsächlich auch eine Kosten-Nutzen-Analyse und haben mehr als die Nettokosten des Projekts von 72 Millionen Euro sind wieder hereingeholt worden durch, und jetzt kommt es eben, durch gestiegene Ausgaben im Kulturbereich, Produktivitätsgewinne und eine geringere Anspruchnahme anderer Sozialleistungen. Und dann wird ein Schuh draus. Das fand ich nämlich ganz spannend, dass man es auch von staatlicher Seite, also die das jetzt das Förderprogramm ja initiieren, dass die halt sagen, man dadurch wird aber auch Geld und Umsatz generiert, in Anführungsstrichen. Und das ist dann wiederum, finde ich, ein sehr guter Ansatz.
Gut, klar, wenn man unterstellt, dass also in Bezug auf die Sozialleistungen, dass die keine laufenden Einnahmen haben, kannst du natürlich davon ausgehen, dass du einen gewissen Teil dagegen rechnen kannst. Mhm. Also klar.
Und eben das offensichtlich, wenn Leute dann eben auch ihre Bühnen bekommen und die Möglichkeiten bekommen, sich da mehr drauf zu fokussieren, so wie es Ben eben auch sagte, dass sie ihre Kreativität freien Lauf lassen können, dass dann offensichtlich das andere auch interessiert. Also das ist ja auch dann spannend. Und die dann wiederum da bereit sind, Geld für auszugeben.
Ja, absolut. Ja, ich glaube, sowas funktioniert aber in eher kleineren Gesellschaften wie Irland oder so besser als in so einem Riesenland. Zumindest mit sehr vielen. Also hier hast du, glaube ich, eine ganz andere KünstlerInnendichte. Also weiß nicht, ob es einfach so auf andere Länder übertragbar wäre, aber ich finde es tatsächlich sehr.
Ja, muss man sich leisten können, ne?
Ja, muss man sich leisten können und aber, wie Beef auch sagte, auch leisten wollen.
Ja, aber so ein kleines Irland jetzt ja auch nicht. Das ist ja nicht Zypern oder so.
Naja gut, aber wie viele Einwohner haben die denn? Also wenn du jetzt hier 2000 Kreativschaffenden den diesen Freiraum verschaffst, das ist ja wahrscheinlich in Deutschland vermutlich ein Tropfen auf den heißen Stein. Also ich glaube, da würden sich mehr als 8000 Leute auf sowas bewerben. Meine ganz spontane Vermutung.
Ich habe auch schon mal gemalt.
Ja, ich weiß.
So ein bisschen.
Ja. An der Toilette, Innentür.
Ja. Ja, das ist ja. Ja, ich finde dieses ganze Thema sehr schwierig, weil man eben die Kunst als solche gar nicht definieren kann und vielleicht auch nicht definieren sollte. Aber am Ende des Tages darf natürlich auch kein Selbstzweck sein, nur da irgendwie zu sitzen und Bananen an die Wand zu kleben und zu sagen, so, ich bin jetzt hier Künstler und muss jetzt sozusagen gefördert werden. Das kann, wenn einer das macht, kann das was Neues sein und irgendwie auch so ein kultureller
Den Beef geht gleich der Hut hoch. Ja, ich muss, da waren schon dicke Backen irgendwie. Also ja, also das mag natürlich sein, aber ganz ehrlich, also wer setzt sich hin und sagt, okay, das ist jetzt Kunst und das ist keine Kunst?
Ja, also wer kann das machen? Ich will das ja gar nicht machen.
Ja, aber dann kannst du es ja auch nicht machen. Also wenn es keiner machen kann,
kannst du auch keinen Anspruch daraus ableiten, wenn es keiner bestimmen kann. Das meine ich ja. Also es kann natürlich sich jeder Künstler oder Künstlerin
nennen,
aber wenn in dem Moment, wo es darum geht, das muss ja auch von der Gesellschaft finanziert werden, dann sozusagen auf anderer Leuts Kosten diese Kunst auszuüben, was ich okay finde. Das finde ich auch wirklich gut, finde ich richtig gut, was du da vorgestellt hast, was sie in Irland machen. Aber dann brauchst du natürlich auch irgendwie so ein Grundeinverständnis, dass das, was da an Kunst hinten mal rauskommt, tatsächlich auch für andere Leute ein kultureller Mehrwert ist. Ja. Und nicht nur Selbstbeschäftigung für die eine Person.
Okay. Ja, du kannst ja auch ins Kloster gehen und dann bist du halt Mönch, anstatt wie normale Leute auf der Couch abzuhängen. Ja, also am Ende, die Grenzen sind halt fließend. Ja, also ich kann das nachvollziehen, aber die Frage, ne, es gibt ja jetzt kein Gremium, was jetzt verbindlich beschließen kann, so du bist Mönch und du hängst einfach nur
faul rum. Ich glaube schon, dass es dieses Gremium gibt. Aber
ja, bei den Mönchen, aber was ist bei den Künstlern? Ja?
Ja, das muss es ja auch nicht geben, solange du aus diesem Status keine Ansprüche ableiten willst. Das ist ja nur meine Message. In dem Moment, wo du dein Künstlerwesen vermarkten willst, in dem Sinne, dass du daraus Ansprüche, eine Künstlerrente oder sowas, Künstlerinnenrente ableitest, wird es doch zu einem Thema, dass du die Kunst irgendwie definieren musst, sonst sagt ja auf einmal jeder, ich bin Künstler, ich bin mindestens Lebenskünstler und jetzt kriege ich das auch. Und deswegen finde ich das zumindest nicht einfach, das tatsächlich umzusetzen, dass Kunstschaffende und so weiter entsprechend gefördert werden sollen. Finde ich ja klasse.
Lebenskünstler war doch auch der Typ da im Roten Platz, oder? Der Russe.
Ja, kannst du die nächste Folge raussuchen.
Jetzt wir fangen einfach nochmal bei 1 an mit den Artikeln.
Ja, also ich kann die Argumentation eher nur so begrenzt nachvollziehen, muss ich gestehen. Also ich finde, man weiß ja vorher nicht, was bei rauskommt. Deswegen soll ja hier einfach eine Grundlage geschaffen werden, damit Leute was machen können. Ob dann das am Ende alles die Menschheit weiterbringt, den Kulturbetrieb weiterbringt, was auch immer, sei dahingestellt. Das Risiko gehst du natürlich ein, aber das heißt, da werden auch 10 oder 20% dabei sein, die das System, die nichts auf die Reihe kriegen oder die sonst irgendwie was weiß ich haben, aber der Rest bringt es ja voran. Und deswegen tue ich mich sehr schwer damit, diese Argumentation andersrum aufzuziehen. Ja, das könnte ja irgendeinen geben, der da irgendwie rumgammelt oder sonst irgendwie oder der gar kein Künstler ist oder die gar keine Künstlerin ist und deswegen das ganze System irgendwie in Frage zu stellen. Das finde ich...
Das habe ich gar nicht gemacht. Ja. Hallo, das habe ich gar nicht gemacht. Ich habe gesagt, in dem Moment, wo du Leuten Geld geben willst für einen Status und dass du sagst, die müssen ja zumindest mal, das wäre meine Vermutung, von sich behaupten, dass sie Künstler sind.
Gut, also das...
Und sagen, hier, ich bin Künstler, ich mache auch was. Dann müssen sie wahrscheinlich auch noch irgendwie sagen, was ihre Kunst ist. Und dann, wenn die dann sagen, wir haben, jetzt mache ich auch noch mal selbstreferenziell, wir hatten diesen Künstler, der im Auftrag ein Bild malen sollte und dann eine weiße Leinwand abgegeben hat. Hatten wir auch in irgendeiner Folge.
Ja, ja.
Haben wir auch drüber diskutiert. Ist das jetzt Kunst? Haben wir damals so gesagt, ist cool. Ist eine, eigentlich, warum ist das keine Kunst? Hat er halt mal was Neues gemacht.
Ja.
Aber das meine ich, dann muss es ja irgendwie... dann wird ja dann über diese Sache, zumindest für diese Kommission, wenn die sagen, wir kriegen hier 8000 Bewerbungen, die müssen sich ja hinsetzen und sagen, sind das wirklich Künstler?
Gut.
Oder wenn da einer schreibt, ich mache den ganzen Tag nichts.
Ja.
Meine Kunst ist, auf dem Sofa zu sitzen und euer Geld auszugeben.
Wenn das
ist aber Kunst. Der behauptet, das ist Kunst. Dann muss ja diese Kommission auch irgendwo sagen, wollen wir das? Kommt da vielleicht trotzdem was Cooles bei raus und wollen wir das als Kunst? Und da, ich meine, du hast das dadurch, obwohl ich dagegen bin, Kunst zu definieren, zwingst du ja sozusagen die Leute, ihre Kunst zumindest so zu beschreiben, dass es definierbar wird, weil es irgendwo ja eine Abgrenzung geben muss, sonst kann ja jeder sagen, er macht Kunst.
Ja gut, aber das ist ja bei vielen Dingen so, wo du was für bekommst. Ich hätte vielleicht als konstruktiven Vorschlag, würde ich sagen, wir machen das wie hier Google und Meta. Wir verlagern erstmal unseren steuerlichen Sitz nach Irland und dann bestellen wir mal 4 Künstler-Accounts und schauen wir mal, was wir da zustande bringen.
Ja, wahrscheinlich kann Irland sich das deswegen leisten.
Ja.
Ist eigentlich sie auch wollen es sich leisten. Das ist der Unterschied. Leisten kann sich dieses Land das hier auch. Sie wollen es nur nicht.
Ja, es war ja jetzt auch eher ein Seitenhieb darauf, dass Irland gerne mit entsprechenden Steuersätzen niedrigen Weltkonzerne anlockt, zu Lasten des Festlands, sage ich mal. Aber das ist ein anderes Thema. Sind eigentlich Chirurgen auch Künstler?
Eher Handwerker, glaube ich.
Ist das Kunst oder ist das tot?
Ja, ist das Kunst oder ist das tot? Ich habe noch 53 Sekunden. Und zwar gibt es eine Story hier in der Frankfurter Rundschau. Da hat sich ein Arzt mit Krebs angesteckt. Könnt ihr euch vorstellen, wie das gelaufen ist?
Hatte der so
zu viel mit seinem Patienten geraucht?
Er hatte so eine Schale Ferrero Rocher daneben stehen und hat sich dann so einen Tumor gekrallt, versehentlich.
Ja, nicht ganz. Die Geschichte ist tatsächlich schon was länger her. Ich weiß nicht, wieso das jetzt hier in die Medien kommt. Jedenfalls hat er einen Patienten operiert, der sich einen Tumor aus dem Unterleib hat entfernen lassen. Und ich glaube, fünf Monate später hat der Arzt plötzlich eine immer stetig wachsende Beule auf der Hand gehabt. Und sie haben dann rausgefunden, übrigens ist das auf Basis einer Story aus dem New England Journal of Medicine, also auch nicht irgendwie Boulevard oder so, haben sie festgestellt, dass das tatsächlich dieselben Krebszellen sind wie die von dem Tumor, den er rausoperiert hat. Und er hatte wohl irgendwie eine offene Wunde an der Hand und dadurch sind Krebszellen da irgendwie reingekommen und er hat sich den Krebs dadurch geholt. Jetzt kann ich gleich aber auch direkt Entwarnung geben, das ist wohl extrem ungewöhnlich. Normalerweise ist es nämlich so, dass das Immunsystem, wenn so ein Fremd, das ist ja quasi eine kleine eine Mini-Transplantation von Gewebe, wenn man so will. Und da kommt normalerweise das Immunsystem, wenn Fremdgewebe kommt und killt es. Das ist bei dem Arzt aber hat diese Immunreaktion nicht stattgefunden. Ja, also die schreiben hier von einer unwirksamen Antitumor-Immunreaktion. Und da hat er den Krebs gehabt. Allerdings haben sie ihn erfolgreich operiert, also Happy End.
Ja, also es lässt auf die Hygienestandards in diesem Krankenhaus irgendwie
ich auch gerade überlegt,
negativ schließen.
Er hat selber mit einer offenen Wunde an der Hand rumoperiert?
Ja, vor allen Dingen, ich habe auch ein bisschen gestutzt bei an der Hand, weil da tragen die ja normalerweise Schutzhandschuhe.
Wäre meine nächste Frage gewesen.
Insofern habe ich auch gedacht, also vielleicht war das so, ist der Handschuh irgendwie ein bisschen zu klein gewesen, keine Ahnung, am Handrücken irgendwo. Aber jetzt mal unabhängig davon, dass das tatsächlich natürlich irgendwie strange ist, also wie das bei den Hygienemaßnahmen, die eigentlich so ein Krankenhaus hat, passieren kann. Aber wie krass ist das, sich mit Krebs angesteckt? Also ich fand einfach diese Kombination, da habe ich ja noch nie von gehört, das finde ich heftig. Also ich meine, wie gesagt, es ist
passiert. Also ich finde, das ist ja so eine Entwicklung, die wir in diesen Zeiten nicht auch noch brauchen. Ganz ehrlich, kann ich drauf
erzählen. Richtig, richtig. Und es ist ja Gott sei Dank keine Entwicklung, weil es eigentlich so, also im Normalfall nicht passiert. Aber, Aber ich meine, wenn du sagst, ich habe mich angesteckt, dann geht es um eine Influenza, einen grippalen Infekt, aber nicht um Krebs.
Mhm. Ja, klingt auf jeden Fall strange.
Ja, Jungs, ihr habt mir heute nicht nur die ganze Zeit die Artikel geklaut, sondern auch noch die Zeit. Wir sind eigentlich rum und ich habe meinen Teaser noch gar nicht aufgelöst. Deswegen muss ich das jetzt ganz kurz machen. Oder ich habe mir natürlich auch selber die Zeit geklaut, indem ich mit dem Beef hier rumdiskutiert habe. Aber ich wollte noch sagen, dass herausgefunden wurde, das ist hier Bonedo, das ist ein von mir sehr geschätztes Musikmagazin, Online-Magazin. Und finnische Forscher aus Turku haben komischerweise nur weibliche Teilnehmende getestet und auch nicht wahnsinnig viele, 30, und haben die ihre Lieblingssongs hören lassen und haben dann festgestellt, dass wenn du deinen Lieblingssong hörst, passiert in deinem Gehirn etwas, was sonst auch beim Sex unter anderem passiert, das schüttet Opioide aus, also körpereigene Glücksbotenstoffe.
Cool.
Und das Opioid-System gehört zu dem Belohnungssystem und steuert unter anderem lustvolle Emotionen und überlebenswichtige Verhaltensweise wie die Nahrungsaufnahme und die Fortpflanzung. Wir brauchen es natürlich als Menschen, um glücklich zu sein. Und das ist jetzt die Botschaft, die ich jetzt sehr verkürzt habe, auch beim Musikhören aktiviert. Also du kannst entweder pimpern, essen, lecker essen oder einfach deine Lieblingsmusik hören. Und ich finde tatsächlich, also bei mir und vielen anderen, die reden immer wieder davon, also das ist, glaube ich, nicht generell alle Musik, aber wenn das so Stücke sind, mit denen man irgendwas verbindet, dann, das steht hier auch drin, dann hast du das Gefühl zu fliegen oder mal richtig abschalten zu können oder so. Ne? Ich glaube, jeder von euch hat so eine Handvoll mindestens Songs, die einen in irgendeine ganz besondere Stimmung versetzen. Und das ist genau das. Also das ist so dann einfach Glückshormone.
Die glaube ich sofort. Also ich finde, Musik kann einen von jetzt auf gleich von einer Scheißstimmung in eine Superstimmung verändern.
Ja. Die bringt es ja auf den Punkt. Und damit möchte ich es auch auf den Punkt bringen. Musik ist wie Sex. Lieblingsmusik wirkt wie eine Endorphindusche ohne Nebenwirkung. Ja, das kann man so stehen lassen. Ich hoffe, unser Podcast hat auch nicht zu viele Nebenwirkungen hinterlassen. Auf jeden Fall ist er jetzt vorbei. Und ich wünsche euch eine schöne Zeit ohne uns, bis wir dann in 2 Wochen wieder an den Start gehen. Jungs, es war mir ein Vergnügen. Und der Beef und ich, wir würfeln jetzt noch den Kunstbegriff aus.
Ja, ich hole mal gerade den Knüppel.
Ist das denn Kunst, wenn der mich jetzt hier vertrimmt?
Jetzt mit offenem Visier, bitte.
Ja. Okay, dann mach's gut.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Ciao.